schnappe ich mir dann mein Handy, gehe ich dann ins Lehrerzimmer, jetzt Entschuldigung für die österreichische Ausdrucksweise, und kotze mich dort aus und bejammere die Kolleginnen und Kollegen, starte da die sogenannte Jammerkultur vom Feinsten. Besonders fatal, wenn schon die Eltern damit beginnen, wenn ein Kind irgendwo sitzt und nichts macht, zu sagen, du mach was, du nutzt dir das, geht so nicht, ja, kriegen die Krise. Und der Stress ist, wenn du das Gefühl hast, ich will die aber erwischen, ich bin selber so begeistert und ich möchte das rüberbringen und nicht nur meinen Job machen, also im besten Fall, ja, dann nimmt man das persönlich. Dafür brauche ich eine unglaubliche Leidenschaft, wenn ich dafür nicht brenne und mit der Zielsetzung in jede noch so wilde Klasse gehe, dann habe ich einmal Grund verloren.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihm.
Ein Klassenzimmer, 30 Schülerinnen und Schüler, ständiger Geräuschpegel, Fragen, Zwischenrufe, Konflikte, Zeitdruck. Schule ist ein Ort des Lernens. Für viele Lehrkräfte ist sie auch ein Dauerbelastungstest für das eigene Gehirn. In dieser Folge spreche ich mit einem Neurobiologen darüber, was Stress mit unserem Gehirn macht und was gerade Lehrkräfte tun können, um stressfreier durch den Arbeitsalltag zu kommen. Dr. Bernd Hufnagel ist Neurobiologe und hat viele Jahre lang menschliche Gehirne im Gehirnscanner untersucht. Immer mit der Frage, wie tickt eigentlich unser Gehirn und was macht die moderne Arbeitswelt mit unserer Wahrnehmung und vor allem unserer Gesundheit. Heute bringt er dieses Wissen in die Praxis ein und berät Unternehmen zum Thema hirngerechtes Arbeiten und Führen. Lieber Bernd, herzlich willkommen bei Zeugnis Zukunft.
Danke für die Einladung.
Unser Gehirn besteht ja aus 86 Milliarden Nervenzellen, habe ich mich erkundigt. Das sind mehr als 10-mal so viel, wie es Menschen auf der Erde gibt. Und unsere Schaltzentrale ist extrem komplex, ist sehr leistungsfähig, aber durchaus auch empfindlich. Bernd, was fasziniert dich bis heute am meisten am menschlichen Gehirn?
Dass wir noch so wenig darüber wissen. Und ich darf noch eine Zahl nachlegen. Das habe ich meinen Studentinnen und Studenten immer so in den einführenden Vorlesungen erzählt. Ich habe immer gefragt, jetzt nicht nur, wie viele Zellen haben wir, 10 hoch 9, sondern wie viele Kontaktstellen, also über wie viele Stellen kommuniziert dieses unglaublich komplexe Ding. Und das fasziniert mich. Es sind 10 hoch 14, und du verzeihst mir jetzt die Ausdrucksweise, selbst im Hirn des größten Idioten sind so viele. Und 10 hoch 14, das habe ich immer die Studentinnen gefragt, wie lange würden wir zählen, wenn wir jede einzelne Synapse, also eine pro Sekunde zählen könnten. Wann hätte einer unserer Vorfahren beginnen müssen zu zählen, nicht? Und die richtige Antwort wäre im Pliozän vor 3,2 Millionen Jahren. Hätte irgendein Australopithecine, das waren so kleine Affen, ja, unsere Vorfahren, da sind wir noch auf irgendeinem Baum gesessen und haben Bananen gelutscht, zu zählen beginnen müssen, damit wir jetzt in der Sekunde fertig sind mit dem Abzählen. Also das sind kosmische Dimensionen. Unser Gehirn, und das fasziniert mich so, das ist die Antwort auf deine Frage, das ist nicht begreifbar. Es hat eine Komplexität und Dimension, vor allem dann, wenn es um dieses Abbilden der Realität, der Wirklichkeit, also des Lernens an sich geht, das kann man sich ja alles nicht vorstellen.
Bevor wir direkt reinstarten ins Thema Stress am Arbeitsplatz und auch im Schulalltag, habe ich drei persönliche Fragen an dich. Du berätst dir Unternehmen zum Thema Stress und gesunde Arbeitsweisen. Wie gut gelingt dir das eigentlich selbst im Alltag? Wann warst du zuletzt so richtig gestresst?
Weil ich hier immer fair sein will, ich habe keinen normalen Job. Und mit normal meine ich jetzt, ich habe die Möglichkeit, dadurch, dass ich ja Unternehmer bin, habe ich einen Freiheitsgrad, Nein sagen zu können. Menschen, die angestellt sind, können das nicht. Insofern schwierig zu vergleichen, wenn ich jetzt da gescheit rede und sage, ja, ich bin quasi selten gestresst. Ja, es gibt eine gewisse Unsicherheit immer am Markt. Bricht der mitteleuropäische Markt zusammen, kriegen wir noch ein Geld dann quasi, weil ich ja unternehmerisch tätig bin. Bin ja nicht angestellt. Das gibt's schon im Hinterkopf, aber das ist auch im Laufe der Jahre. Ich bin jetzt 56 auch weniger geworden. Da hat sich eine Gelassenheit eingestellt. Aber ich kann Nein sagen, und das mache ich seit gut 10 Jahren. Also das sage ich, wenn es mal zu viel wird, auch zu neuen Kundenanfragen, Nein.
Aber du sagst, du den Freiheitsgrad als Selbstständiger Nein zu sagen. Ich kenne ganz viele Selbstständige, die diesen Freiheitsgrad theoretisch auch hätten, aber trotzdem nicht Nein sagen können. Hat dich das Wissen über das menschliche Gehirn als Mensch verändert?
Ganz bestimmt. Also alles andere zu behaupten, wäre jetzt völlig falsch, selbstverständlich. Und zwar schon in ganz jungen Jahren. Ich kann mich erinnern, natürlich, wenn man so wie die meisten Menschen so in der Teenagerzeit sich die großen Fragen stellt, nicht, was macht das alles überhaupt für einen Sinn, das Leben, die großen Fragen, kommen ja dort bei vielen Menschen das erste Mal überhaupt auf. Nicht nur die Fragen nach dem anderen Geschlecht oder halt nach irgendwelchen Beziehungen, die man da führen könnte. Und da war es bei mir auch so und da hatte ich einen, ja, wie soll ich sagen, so fast ein Erweckungserlebnis durch einen Zufall. Ich hatte damals eine der ersten Ausgaben, heute nennt man Scientific American, so eine Gehirn- und Geist-Zeitschrift, glaube ich, heißt es heute auf Deutsch, in die Hand bekommen und da war ein Artikel drinnen von Menschen, die haben eine Hirnläsion gehabt und die hat man gebeten, nach einer bestimmten Hirnläsion, also einer Verletzung des Gehirns, etwas zu zeichnen. Und da werde ich eines nie vergessen, das erzähle ich auch ganz gerne, die Anekdote, da war vor einem Menschen etwas abzuzeichnen, was sehr einfach ist, ein gelber Würfel, das kann sich jetzt jeder, jede, die sich das anhört, vorstellen, ein gelber Würfel und dann wird man gebeten, das abzuzeichnen. Und diese Zeichnung war wie ein Wollknäuel, so kann man sich das vorstellen, in Gelb. Das heißt, es gibt Läsionen, das habe ich damals zu verstehen versucht. Da werden ganz spezifische Fähigkeiten des Gehirns, die Welt wahrzunehmen, zerstört. Zum Beispiel eine Form wie einen Würfel wahrzunehmen. Was noch übrig geblieben ist, ist die Farbe. Und was dieser Mensch gezeichnet hat, ist so Strichellinie in Gelb. Und da habe ich gedacht, also irgendwie das, was ich in der Schule gelernt habe von meinem Biologielehrer, kann jetzt aber nicht ganz stimmen. Nicht, dass das so wie eine Kamera funktioniert, da gibt es eine Abbildung und dann wird das im Gehirn irgendwie so aufgelöst und dann wird es wieder zusammengesetzt und dann stimmt es ganz sicher mit dem überein. Na, das funktioniert viel komplizierter und das hat mich dermaßen fasziniert, dass ich seit dieser Zeit fast fanatisch auf der Suche bin. Also insofern hat es mich schon verändert, weil ich bis heute versuche, mich und andere zu verstehen.
Apropos Verstehen, dein Unternehmen ist in Wien, du selbst lebst in Villach, im wunderschönen Kärnten, hast du mir vorher erzählt. Sind die Menschen in Österreich eigentlich anders gestresst als in Deutschland? Also gibt es Unterschiede zwischen Ländern?
Also in der Dachregion, Deutschland, Österreich, Schweiz einmal sicher nicht, weil da sind wir beruflich tätig, da sammeln wir viele Daten, auch personenbezogene Stressdaten, überhaupt kein Unterschied. Wenn du mich fragst, ist in Papua-Neuguinea, in Bhutan oder in Uganda anders, da gibt es ein paar Daten, die darauf hinweisen.
Dann würde ich sagen, wir starten direkt rein in unser eigentliches Thema, nämlich Stress fürs Hirn und Arbeitsplatz Schule. Vielleicht mal, um es grundsätzlich zu verstehen, was ist eigentlich Stress aus neurobiologischer Sicht? Was passiert da im Hirn?
Ich bin auch deswegen über diese allgemein gehaltene Frage sehr dankbar, weil man die oft auslässt und dann diskutiert man bei irgendwelchen Veranstaltungen oder Podcasts über Stress und redet dann immer aneinander vorbei. Man hat vielleicht für die bisschen erfahreneren Älteren, die sich das jetzt anhören, noch das Konzept von Eu- und Die-Stress im Kopf. Also es gibt sowas wie einen guten Stress und einen schlechten Stress. Davon haben wir uns ein bisschen verabschiedet. Das kommt aus dem anglikanischen Raum. Das ist heute so nicht mehr gültig. Wir unterscheiden und das erklärt, glaube ich, jetzt auf einer allgemeinen Ebene recht gut und einfach vier Felder. Feld 1 ist akuter Stress, der mir bewältigbar erscheint. Also das ist so quasi das akute Thema des Alltags. Nicht? Also ich muss jetzt schnell noch irgendwas erledigen, aber das ist doch durchaus machbar. Ich habe die Routinen, die Kompetenzen. Es ist relativ zeitnah und schnell erledigt. Also akut bewältigbar als subjektive Interpretation meines Gehirns. Ja, mal die Fähigkeiten natürlich. So, Feld 1. Feld 2, akut nicht bewältigbar. Ich gebe ein Beispiel, todnaher Angehöriger. Das ist akut. Ja, das schlägt ein wie ein Blitz, aber so bewältigbar in kurzer Zeit wird es nicht sein für manche Menschen durch Traumatisierungserfahrungen gar nicht mehr. Also akut nicht bewältigbar. Feld 3, chronisch. Jetzt kommt nicht mehr der akute Bereich, sondern der chronische Bereich. Man ahnt wahrscheinlich, wo die Reise jetzt gedanklich hingeht. Chronisch bewältigbar und chronisch nicht bewältigbar. Und das chronisch nicht bewältigbare, wenn ich gleich ans Ende springen darf, damit ich da keinen langen Vortrag halte, ist jene Situation, in der die meisten Menschen am Arbeitsplatz, ob im Bildungswesen oder am Schreibtisch bei irgendeinem Automobilhersteller, was weiß ich, in der Industrie, ihre Zeit meistens verbringen. So, und jetzt kommt die noch allgemeinere Antwort. Es ist der Kontrollverlust. Unser Gehirn sucht permanent nach Kontrolle. Auf zellulärer Ebene, ja, auch dort, dass das Milieu konstant bleibt, bis zur psychischen Ebene. Und hier reden wir ja, wenn wir von Stress reden, von der psychischen Ebene. Und hier geht es darum, dass wir uns ja massiv subjektiv durch unsere Erfahrungen, unsere Genetik unterscheiden, was wir als bewältigbar oder eben nicht bewältigbar interpretieren und erleben. Und das ist die Gefahr in der Diskussion rund um Stress. Also die Gefahr für jeden und jede Einzelne besteht also darin, Kontrollverlust zu erleben. Auf einer akuten, aber eben noch viel schlimmer, auf einer chronischen Ebene, wo ich das Gefühl habe, das hört ja überhaupt nicht mehr auf. Also so viel zum Thema Stress allgemein.
Du hast ja über viele Jahre hinweg das menschliche Gehirn auch im Scanner untersucht und bist der Frage nachgegangen, wie Menschen bei all dem Stress überhaupt noch richtig abschalten können. Und ich habe da gelesen, dass nur noch 5% es schaffen, wirklich zu entspannen. 2004 waren das noch 30%. Was ist da eigentlich passiert? Warum fällt es uns heute so schwer, runterzufahren? Also sind wir alle schon in Stufe 3 und 4 oder in Stufe 4, wo wir eigentlich überhaupt nicht mehr die Möglichkeit haben, das zu kontrollieren?
Ja, ich würde es ein bisschen komplizierter formulieren. Das ist dann doch zu einfach. Das ist nicht nur diese 1, 2, 3, 4 Stufen dieser Stressbeschreibungsmodelle, sondern da kommen schon andere Dinge noch dazu. Diese Studie, die du erwähnst, war übrigens keine Hirnscanner-Studie, die läuft ja noch immer, wir machen das noch immer mit EKGs. Also wir schauen da gar nicht direkt aufs Gehirn, sondern wir stellen uns die Frage, was passiert mit Menschen, die 5 Minuten vor einem Fenster sitzen und raussehen, also denen wir quasi eine Pause schenken. Kommen die vom Trip runter am Arbeitsplatz in einer kurzen Pause, schafft das Gehirn jenen Nerv, der uns beruhigt und entspannt, tatsächlich noch zu aktivieren, namentlich den Nervus vagus, parasympathischer Nervenstrang, werden viele schon gehört haben. Dieser Nerv, der braucht Kontrolle. Und diese Kontrolle über den Nerv, quasi über unser Bremspedal, wenn man es ganz banal formulieren möchte, den haben viele Menschen heutzutage verloren. Warum ist natürlich die berechtigte Frage? Warum sind die Daten so, dass seit 2004 bis 2019, da haben wir eine lückenlose Aufzeichnung, immer in derselben Situation, Mensch sitzt in einem Raum, schaut 5 Minuten beim Fenster raus, hat kein Handy, hat kein gar nichts, schaut nur raus. Also kann nichts machen. So, warum sind die Daten so besorgniserregend? In dem Sinn, dass diese Menschen, die dort sitzen, jetzt wenn man 2004 mit 19 vergleicht, ja, doch viele Jahre dazwischen, eine deutliche Verschlechterung in der Fähigkeit, sich abschalten zu können, sich zu regenerieren zeigen. Und das muss ja woher kommen. Wenn man jedes Jahr sich getrennt ansieht, 2004, 5, 6, 7 bis 2019, jedes Jahr getrennt mittelt, wo wir jedes Jahr in etwa 2000 Menschen gemessen haben, also ungefähr gleiche Kohorte, nicht dieselben Menschen, muss man dazu sagen, da sieht man eine sprunghafte Verschlechterung im Jahr 2008. Von 7 auf 8. Jetzt kann man philosophieren, was kann das sein? Waren es die Lehman Brothers mit der Weltwirtschaftskrise 2007? War es das iPhone mit all den anderen Geräten, die von den Mitbewerbern auch auf den Markt gekommen sind 2007? Was war es? Wir sind der Meinung, ohne da eindeutig natürlich das beweisen zu können, wissenschaftlich, dass das die Smartphone-Pandemie ist. Ich benutze jetzt den Begriff vom Kollegen Manfred Spitzer, der den Begriff da geprägt hat, meines Wissens nach. Den finde ich aber passend. Es ist der Onset einer sprunghaften Verschlechterung in der Fähigkeit, einmal des Nichts, die Langeweile könnte man es nennen, die Mikropause, ein bisschen wissenschaftlicher formuliert, überhaupt noch auszuhalten. Das ist unsere Hypothese und die wird dadurch genährt, dass wenn es zum Beispiel die Weltwirtschaftskrise, also irgendein Ereignis, das besorgniserregend ist, gewesen wäre, dann müsste es dann in den 2010er Jahren besser geworden sein, weil da war das wirtschaftlich ja wieder eine ganz andere Situation in Mitteleuropa. Das heißt, hätten wir wieder eine Verbesserung der Situation messen müssen, haben wir überhaupt nichts. Und es kommt zu einer graduellen Verschlechterung von ursprünglich 30% im Jahr 2004, die sich entspannen und regenerieren konnten in einer 5-Minuten-Pause, zu einer sprunghaften Verschlechterung auf 15% im Jahr 2008. Und dann nur mehr zu einer graduellen Verschlechterung auf 5% über all die Jahre bis 2019. Ja, 5% ist natürlich eine gewaltige Aussage, finde ich, dass 95% der Menschen, die heute nichts zu machen versuchen, daran scheitern.
Aber du hast da was Spannendes angesprochen. Ich habe über das Thema schon mal nachgedacht, weil es gab Zeiten in meinem Leben, aber die waren tatsächlich vor der Smartphone-Pandemie, da kannte jeder von uns das Gefühl der Langeweile. Das kennt man eigentlich nicht mehr, weil egal, ob man am Flughafen steht und auf den Flieger wartet oder am Bahnhof auf den Zug, uns ist ja nicht langweilig. Wir greifen ständig zum Smartphone und können uns irgendwie die Zeit vertreiben. Und wenn ich jetzt an meinen Sohn denke, der ist 12 Jahre alt, Kinder sagen schneller mal, ihnen ist langweilig, aber so echte Langeweile, wie es vielleicht in meiner Kindheit gab, gibt es gar nicht mehr. Das heißt, das ist ja ein Riesenstressfaktor für unser Hirn, dass uns eigentlich nie langweilig ist. Oder dass wir es nicht zulassen, dass uns langweilig ist, weil eigentlich könnte man es ja zulassen, weil ich muss ja nicht am Bahnsteig stehen und mein Handy in der Hand haben, sondern ich könnte einfach mal nichts tun und das genießen. Und wenn ich drüber nachdenke, eigentlich fehlt mir das, dass mir langweilig ist.
Das finde ich auch jetzt gerade jetzt im Sinne auch von unserem Podcast, wenn es ja um Lernen und pädagogische Themen geht, besonders fatal, wenn schon die Eltern damit beginnen, wenn ein Kind irgendwo sitzt und nichts macht, zu sagen, du mach was, du nutzt dir das, geht so nicht. Ja? Kriegen die Krise, es ist ja sogar umgekehrt. So, und dann kommt jetzt natürlich noch die Digitalisierung dazu, die hohe Attraktivität von Reels, von sozialen Medien. Wir kennen ja die ganze Diskussion auch aus den Medien natürlich, wie dramatisch sich die Situation heutzutage schon zeigt. Und das Gleiche haben wir dann auch in der Schule. Nicht? Dann sitzen dort Kinder, schauen vielleicht beim Fenster raus und Lehrer und Lehrerinnen wissen nicht, im Grunde wissen sie es ja nicht, was dieses Kind macht. Denkt es an irgendeinen Blödsinn? Könnte, Entschuldigung jetzt für die Ausdrucksweise, sicher, würde mich auch als Pädagoge ärgern. Oder denkt das Kind mit? Wissen wir es? Nein, aber der Reflex ist einmal das Erste in unserer Kultur, das ist einmal sicher nicht gut, was ich da sehe. Und da geht es schon los in unserer Kultur. Also insofern hast du völlig recht und das ist ein großer Auftrag, auch für uns als Eltern, nicht nur dann für die Lehrerinnen und Lehrer im Bildungswesen, auch auf das Rücksicht zu nehmen, weil die Vorurteile zu groß sind und vor allem zum Teil das Wissen nicht, dass das jetzt nicht nur das Kreativitätsnetzwerk ist. Das wissen wir, glaube ich, dass aus der Langeweile neue Ideen kommen. Manchmal kommt natürlich bei Kindern ein Blödsinn raus, das wissen wir schon. Also irgendein Schabernack, irgendein Unsinn, das soll so sein, aber nicht immer. Und das ist das Interessante. Und das Hirn auch beim Erwachsenen braucht dringend diese Freiräume. Und ich darf zwei Dinge ergänzen, damit man es einmal gehört hat. Erstens einmal, es geht um die grundsätzliche Fähigkeit von dem Datenaufnehmmodus, in dem jetzt die Menschen, die sich das jetzt gerade anhören, hoffentlich sind. Also man saugt Daten von außen an, weil man hört ja jemanden. So, zu wechseln in den Modus, in dem sich mein Gehirn mit jenen Daten zu beschäftigen beginnt, die in der Vergangenheit aufgenommen wurden. Unser Gehirn räumt quasi zusammen, sortiert neu, denkt mit, resynthetisiert. Also lernt im Grunde genommen. Und das ist das, was oft fehlt heute in der Getriebenheit des Daueraufnehmens dieser digitalen Permanenz, dieser Dauerberiese. Könnte man sie auch nennen.
Versuchen wir ein bisschen in die Schule abzutauchen, in die Arbeitswelt von Lehrkräften. Jetzt wissen wir, dass berufsbedingter Stress bei Lehrkräften besonders hoch ist. Fast ein Drittel der Lehrkräfte fühlt sich mehrmals in der Woche erschöpft. Der größte Stressfaktor ist dabei laut dem Deutschen Schulbarometer das Verhalten der Schülerinnen und Schüler. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist schon eine besondere Arbeitssituation, weil ich muss einfach 50 Minuten lang und das jede Stunde präsent sein und funktionieren. Ich habe nicht die Möglichkeit zu sagen, ich gehe jetzt kurz raus oder ich nehme diese 5 Minuten Mikropause und schaue beim Fenster raus, sondern da sitzen 25, 30 Kinder von mir, die ständig was von mir wollen und wenn ich nicht präsent bin und wenn ich nicht aufmerksam bin, dann werden da Situationen entstehen, die eher zu mehr Stress als zu weniger Stress führen. Also wie kann man eigentlich damit umgehen und was passiert da eigentlich mit Lehrkräften?
Auch eine sehr wichtige Frage. Erstens, während der Action, also 50 Minuten Action, ist es natürlich nicht die Aufgabe und schon gar nicht die Möglichkeit, wie übrigens in fast jedem Job, ja, ob ich jetzt in einem Callcenter sitze oder in einem Meeting sitze, dort so abzudriften, dass ich sage, ich mache jetzt da so eine Mikropause oder wie ich es oft nenne, eine Tagtraumpause. Das geht ja nicht. Das ist ja schon klar. Die Frage ist ja immer, was machen wir danach? Zurück aber zum eigentlichen Kern, so wie ich deine Frage zumindest verstehe. Und das passt ja gut zu dem, was du mich schon über das Allgemeine zum Thema Stress gefragt hast. Es ist der Kontrollverlust. Das wollen wir immer, egal welchen Job. Und das ist natürlich besonders bitter, jetzt sage ich einmal, wenn ich halt mit Teenagerinnen zu tun habe, vielleicht in den ersten Stufen der Pädagogik, wenn so 6, 7, 8 Jahre alt sind, ist vielleicht nochmal spurleichter, aber auch nicht ganz. Aber ich zumindest weiß ich das aus meinem privaten Umfeld. Da sagt man, da geht es noch ein bisschen besser. Aber dann, wenn einmal die Hormone einschießen, wird es besonders bitter und schwierig zu kontrollieren, weil ja die Kontrolle nicht gewollt wird vom Publikum. Das heißt, es ist ein permanenter Wettstreit um Kontrolle. Einerseits, ich habe den Bildungsauftrag als Lehrer und Lehrerin, also ich muss irgendwas kommunizieren, das wäre nicht schlecht. Ich habe es ja selbst als Universitätslehrer, was schon viel einfacher ist übrigens, ja, erlebt viele Jahre lang, über 10 Jahre lang an der Universität unterrichtet und habe da ja auch nur so halb freiwillige Sitzen gehabt aus meiner Wahrnehmung. Nicht? Also ich kenne es durchaus. Und der Stress ist, wenn du das Gefühl hast, ich will dich aber erwischen. Ich bin selber so begeistert und ich möchte das rüberbringen und nicht nur meinen Job machen, also im besten Fall. Ja, dann nimmt man das, und das ist, glaube ich, das Spezielle aus einem sozialen Job, was übrigens dann auch für Pflegekräfte gilt. Ja, das ist genau das Gleiche. Dann nimmt man das persönlich. Und das ist jetzt nicht so, wie wenn ich jetzt, da will jetzt niemanden so nahe treten, man, das wird sich wahrscheinlich jetzt eh niemand anhören, der in einem Accounting arbeitet, also irgendwo Buchhaltung in einem Konzern. Ist auch ein wichtiger Job, ich mache mir da jetzt nicht drüber lustig, aber da kann ich vielleicht etwas leichter abschalten. Und das ist ein ganz großer weiterer Punkt jetzt in diesen sozialen Berufen, wo ja auch das Pädagogische dazugehört, als Riesenproblem, dass man es halt mitnimmt, weil man sich persönlich ärgert. über die Fratzen, wie wir das in Österreich sagen. Ich habe es auch lernen müssen, ich kann mich erinnern, nämlich werde das nie vergessen, da hatte ich einen Superstar bei mir in einer Vorlesung und in einem Praktikum, da haben wir die Kollegen schon gesagt, der nur Einser und ist Wahnsinn und der Jahrgangsbeste. Der war dann bei mir aber voll provokant, Hoodie auf, nicht einmal mitgemacht, immer zu bewusst zu spät gekommen, immer gestört. Man, was macht mit so jemandem? Loben, dass er so gescheit ist? Rausschmeißen, weil er das Pädagogische, also sein Benehmen, noch nicht trainiert hat, die soziale Kompetenz nicht passt. Also in dem Spannungsfeld sich dann zu bewegen, noch fair zu bleiben, vielleicht auch über die gesamte Gruppe, die Klasse, das ist eine unglaubliche Herausforderung, die ganz speziell für diesen Job ist und eben diese Kontrollverlustsgefühle und das Persönliche mischt. Und das macht es, glaube ich, so extrem stressig.
Ja, ich kann mich an eine Situation erinnern, da habe ich einen Vortrag gehalten vor 60, 70 Lehrkräften und wie das halt öfters vorkommt, man geht nach vorne, steckt seinen Laptop an und die Präsentation funktioniert nicht. Und das sind so Momente, wo ich mir denke, das ist jetzt der Unterschied zwischen mir in meiner Funktion als Geschäftsführer in einem Unternehmen und einer Lehrkraft, weil diese 60, 70 Lehrkräfte, die da für mir gesessen sind, die waren wohlwollend, die haben ruhig gewartet, bis ich das hingekriegt habe, hat 2-3 Minuten gedauert, dann ist alles gelaufen. Wenn jetzt 25, 30 verhaltenskreative Kinder vor einem sitzen, die sind natürlich dann nicht so wohlwollend und die sind dann nicht so zurückhaltend und da kann das schon zu anderen Kontrollverlust führen, wenn ich 3 bis 5 Minuten brauche, bis meine Präsentation läuft, die ich ihnen zeigen will. Also man sieht dann schon, dass es schon eklatante Unterschiede zwischen einem Job gibt, wo man vornehmlich mit Erwachsenen zu tun hat oder ob man halt pubertierende Kinder und Jugendliche vor sich sitzen hat.
Absolut, absolut. Aber ich muss jetzt schmunzeln, während du das erzählt hast, weil meine Tochter 22 studiert Lehramt an der Universität Wien, Englisch und Pädagogik, hatte ja jetzt bereits ihre Probeunterrichtszeiten und genau das ist ihr passiert. Beim ersten Mal, wo sie ganz alleine unterrichten musste, erzählt sie mir, war ein Kollege dabei, zu zweit haben sie das gemacht, Notebook geht nicht. Und das sind 18-Jährige gesessen, sie ist 22. Der Altersunterschied ist überschaubar. Ja. Jetzt kommt es auch noch dazu, bei ihr, klar. Und sie hat die Routine nicht und hat sich eines anmerken lassen, den Stress. Nicht? Und das ist natürlich das Supergift, wenn man merkt, warum auch immer, zu Beginn, weil man noch nicht die Routine hat, später vielleicht, weil man schon einfach auch erschöpft ist durch 25 Jahre im pädagogischen Umfeld arbeiten, dass man einfach dann nicht diese Souveränität mehr hat, die Lockerheit hat, dass man einfach sagt, du, jetzt wer kennt euch von euch da aus, ihr seid als 18-Jährige, helft mir bitte, kommt raus. Also wenn man diese Souveränität nicht hat, den Stress merkt, überträgt sich das, und das hat sie mir erzählt, dass das ja im Systemischen, dann in der Klasse ganz schnell aus dem Ruder laufen kann. Also sie hat dann sicher, das hat sie mir gesagt, 20 Minuten gut, wenn ich mich an ihre Geschichte jetzt dazu recht erinnere, gebraucht, dass sie die ganze Gruppe wieder einfängt. Das wird ja dann so zum Hühnerhaufen. Und dann geht da nichts mehr. Und das geht ja sonst nicht. Das habe ich ja nicht, jetzt in deinem Beispiel, und das hat man nicht, wenn ich jetzt eine Führungskraft in einem Konzern bin, weil da habe ich ja Autorität, die ja ganz anders wirkt, weil ja die Konsequenzen, die man spürt als Publikum, andere sind als in der Schule, weil wenn meine Teenager Hormone da einschießen, dann sind mir die Konsequenzen egal, wenn ich an mich selbst denke in der Zeit.
Jetzt gibt's etwas, was ich bei mir selbst beobachte. Lärm ist etwas, was mich grundsätzlich zusätzlich stresst. Also ich kenne das zum Beispiel, wenn ich jetzt in eine Tiefgarage mit dem Auto fahre, ich muss in einen engen Parkplatz einparken. Was macht man automatisch? Man dreht die Musik im Radio leiser oder sagt zum Beifahrer, sei mal kurz ruhig, ich muss mich konzentrieren. Jetzt ist es ja so, dass es in der Klasse ja meistens, je höher der Stresspegel steigt, desto höher wird auch der Lärmpegel. Das heißt, es ist eine doppelte Belastung. Hast du Tipps für Lehrkräfte, wie sie mit so besonders stressigen Situationen umgehen können oder so Tricks, wie man Stress reduzieren kann?
Das ist natürlich eine super wichtige Frage und jetzt spiele ich mich da nicht auf, weil ich ja eben nicht in dieser Altersgruppe der Grund- und Mittelschule unterrichte. Da war ich ja nur selbst Schüler. Was ich aber sagen kann, ist allgemeingültig, weil es ja eben ein sehr individuelles Thema ist. Ja. Aber allgemeingültig, was wir jetzt schon angesprochen haben, wie gestalte ich dann meine Pause nach den 50 Minuten? Also nach der Action, wenn ich wieder offline gehen kann kurz, schnappe ich mir dann mein Handy, gehe ich dann ins Lehrerzimmer, jetzt Entschuldigung für die österreichische Ausdrucksweise, und kotze mich dort aus und bejammere die Kolleginnen und Kollegen, starte da die sogenannte Jammerkultur vom Feinsten, indem man sagt, wie arm wir jetzt sind und wie schlimm alles ist, auch wenn die Fakten zum Teil stimmen, das will ich ja jetzt nicht behaupten, sondern nur mache ich das, Oder sage ich, nein, ich muss jetzt die Batterie wieder aufladen, ich muss mich irgendwie resetten, weil ich habe Verantwortung in der nächsten Klasse, weil ich will dort nicht mit einer Laune reingehen. So könnte ich sie auch machen und sagen, okay, das gehört aber zu meinem Job, immer wieder auf meine psychische Gesundheit zu achten. So verstehe ich jetzt die Frage und das halte ich für ganz wichtig, dass man das als Teil des Jobs sieht. Und das haben wir über alle Branchen interessanterweise mittlerweile, dass das ein ganz ein wichtiger Punkt ist. Warum? Weil die psychische Gesundheit nachweislich leidet in allen Branchen. Das wird immer ärger, obwohl wir privilegiert sind. Wir haben alle ein Dach über dem Kopf, wir haben ein Einkommen, das gilt für die Pädagoginnen und Pädagogen, das gilt für Menschen in der Industrie oder sonst wo arbeiten, in der Pflege. Also Geld wäre da unterschiedlich verteilt, das ist schon klar, aber trotzdem, wir müssen nicht um die Grundbedürfnisse kämpfen. Deswegen ist es so wichtig, und das versuche ich eben zu betonen, wie gestalte ich die Pause, das ist das Erste. Das Zweite, und da würde ich mich jetzt nicht so sehr aus dem Fenster lehnen wollen, was mache ich in der Klasse, weil da habe ich ja die Routine nicht. Mit Druck geht's nicht, wir müssen mit dem ganzen Digitalen umgehen lernen, es gibt jetzt eh schon die Verbote, gute Regeln. Es ist ja nicht so wie noch vor 5, 10 Jahren. Es wird jetzt besser, glaube ich. Der Rest wird sich vermutlich nicht ändern. Ich glaube, und das erlaube ich mir jetzt zu sagen, dass es halt schon auch so ist, dass es manche Menschen gibt, die für diesen speziellen, so schwierigen Job jetzt nicht super geeignet sind. Jetzt bin ich ganz vorsichtig in meiner Formulierung. Dann wird es schwierig mit allgemeinen Tipps und ja, dann tun wir dreimal tief durchatmen, machen ein paar Kniebeugen. Dann wird es schwierig, weil das ist schon eine systemische Wirkung. Und jetzt möchte ich noch was dazu sagen mit der Eignung. Das ist ja nicht nur die psychische Eignung. Bei meiner Tochter mache ich mir durchaus Sorgen und sie sich selber auch. Sie sagt, Papa, ich bin ein People-Pleaser. Das ist zum Beispiel eine Eigenschaft, die jetzt vielleicht nicht grundideal ist für diesen Job. Sie möchte, dass einfach immer eine super Stimmung ist. Das wird sich nicht ausgehen, wenn das von ihrer Psyche eine ganz wichtige, sehr dominante Eigenschaft ist. Das ist nur ein Beispiel. Was sie aber sehr wohl hat, und deswegen unterstütze ich sie da, und da will ich jetzt nicht nur anekdotisch sein mit meiner Tochter, aber es, finde ich, beantwortet die Frage ganz gut. Sie hat eine Leidenschaft. Vor allem beim Englischen. Ja. Sie hat eine unglaubliche Leidenschaft, das Wissen weiterzugeben. Gibt auch Nachhilfe, macht das irrsinnig gut, weil man spürt, das ist ihre hohe Begabung. Sie kann das, sie will das und sie will, dass Menschen das können. Und das ist wie in meinem Job. Ich bin ja Vortragender und Berater auch in der Industrie mit meinem Job, was ja durchaus ungewöhnlich ist. Aber der würde nie funktionieren, wenn ich da jetzt im Hochschulgeschwurbel fachlich extrem korrekt mit 17 Nebensätzen jeden Satz absondere. Man muss die Leidenschaft spüren. Man muss verständlich sein. Man muss sich als Übersetzer oder Übersetzerin von komplexen Inhalten verstehen. Und dafür brauche ich eine unglaubliche Leidenschaft. Wenn ich dafür nicht brenne und mit der Zielsetzung in jede noch so wilde Klasse gehe, dann habe ich einmal Grund verloren. Dann kann es einmal nichts werden, glaube ich. Und das muss man sich halt leider auch fragen. Nicht? Und jetzt will ich nicht das Riesenfass aufmachen, also wie es zur Auswahl des Berufsbildes kommt. Da gibt es viele, die sind großartig, eben auch bestimmt Kalera-Bashing jetzt, falls da jemand sich das anhört und sich denkt, ja, das wollen wir nicht hören. Aber es gibt wie in jedem Job halt die Geeigneteren und die halt nicht so Geeigneten. Und da frage ich mich schon, ob nicht die so extrem gestresst sind und die das gar nicht mehr packen, nicht auch vielleicht die Notbremse ziehen sollten.
Aber das passiert ja ganz, ganz oft, dass die Notbremse gezogen wird. Wir sehen ja auch, dass es ganz, ganz viele Lehrkräfte gibt, die den Beruf einfach auch aufgeben, weil der Stresslevel gestiegen ist und sie damit nicht mehr umgehen können. Wir sehen auch, dass wir einen riesen Lehrkräftemangel haben in Österreich, in Deutschland, überhaupt in Mitteleuropa, was bedeutet für diejenigen, die noch im System sind, dass es noch mehr Stress bedeutet, weil dann kommt Vertretungsunterricht dazu, dann kommt dazu, dass man fachfremd unterrichten muss, also etwas unterrichten muss, was man gar nicht gelernt hat. Und du hast was Wichtiges gesagt, also du hast zwar gesagt, man redet nicht mehr über guten und schlechten Stress, aber natürlich kann man mit Stress leichter umgehen, wenn der in einer Situation auftaucht, für die man eine gewisse Leidenschaft mitkriegt. Was ich auch vorher verstanden habe, was du gesagt hast, man kann ja nicht in jeder Situation den Stress vermeiden. Die Frage ist, wie man danach wieder runterkommt, wie man Pausen macht. Du redest immer wieder auch über Mikropausen, vergleichst das mit dem Spitzensport. Ja, Spitzensportler brauchen ja auch Regenerationsphasen, um überhaupt Topleistungen bringen zu können. Ich höre dann ganz oft, erwische mich auch selbst dabei, wenn man so darüber redet, macht man genug Pausen, dass man dann sagt, ja, eigentlich habe ich keine Zeit dafür, Pausen zu machen. Was entgegnest du Menschen, die sagen, ja, weiß ich schon, wäre wichtig, aber eigentlich habe ich keine Zeit für die Pause?
Ach, da habe ich immer dieselbe Frage. Was machen Sie, wenn Sie eine Durchfallerkrankung haben? Gehen Sie dann aufs Klo oder bleiben Sie sitzen und arbeiten weiter? Also es gibt ja Situationen im Leben, da stellt sich ja die Frage nicht mehr. Das meine ich ja damit und da provoziere ich immer. Weil ich habe ja diese gescheiten CEOs und Bereichsleiter von Großkonzernen zu mir, die sagen, ja, also schauen Sie sich einmal meinen Terminkalender an, so geht das nicht. Sie sind naiv. Na, bin ich nicht, ne? Überhaupt nicht. Sondern das ist einfach nur eine innere Getriebenheit in der Hoffnung, die Kontrolle über die eigene To-Do-Liste, den E-Mail-Posteingang oder sonst etwas zurückzugewinnen. Und das ist aber naiv, weil diese Menschen, wenn sie einmal ausfallen, das sehen ja meine Kolleginnen und Kollegen, die in der Therapie mit diesen Menschen arbeiten, wenn sie ausfallen, wenn sie wirklich einmal nicht mehr kommen, die Welt dreht sich ja weiter. Das ist ja das Interessante und oft Enttäuschende für die Menschen, die die Welt retten wollen. Und das ist auch in der Pädagogik kein guter Zugang, die Welt retten zu wollen. Sie überhaupt das Gegenteil auch nicht, also sie nicht retten zu wollen, das geht auch nicht. Ja? Aber so dieser schmale Grat, wie oft im Leben, der wäre es halt nicht. Und deswegen sind das alles nur Ausreden und da muss man einfach klipp und klar sagen, das geht nicht. Also das ist eine reine Ausrede vor sich selbst und vor allem sagen das oft Menschen, die es noch nicht einmal probiert haben. Das ist ja das Interessante.
Ja, es gibt ja diesen Spruch, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig wiedergebe, der sagt, der Friedhof ist voll mit Menschen, die unersetzbar waren. Man merkt ja dann oft, wenn man ausfällt, dass man vielleicht doch nicht so unersetzbar ist. Jetzt gibt es im Internet ganz, ganz viele Tipps dazu, wie man entspannen kann. Fängt an bei Bewegung und an die frische Luft gehen, Atemübungen, Entspannungsmusik hören, Sport, Yoga. Sind solche Methoden aus neurobiologischer Sicht sinnvoll oder sind sie eigentlich schon zu viel, braucht das Gehirn Ruhe? Also ich selbst habe vor 10 Jahren begonnen zu laufen. Ich sage immer, das ist die Waschmaschine für mein Hirn, weil ich kann abschalten, ich kann über Dinge nachdenken, ich kann Dinge einordnen, das schaffe ich ganz gut. Aber so wie das ist, bin ich in gewisser Weise gebohlt, habe dann recht schnell angefangen, drüber nachzudenken, einen Marathon zu laufen, habe dann angefangen zu trainieren, habe dann neben 14-Stunden-Tagen 5 Tage die Woche für einen Marathon trainiert. Also man kippt ja dann wieder in etwas rein und eigentlich ist es dann nicht mehr die Waschmaschine fürs Hirn, wenn man seine Laufzeiten misst und auf eine gewisse Kilometeranzahl kommen will. Also das, was ursprünglich mal gut gedacht war, schlägt dann schnell in etwas über, dass es zusätzlicher Stress ist. Oder ist das eigentlich fürs Hirn egal, wenn ich 40 Kilometer laufe, weil es eh nur für den restlichen Körper anstrengend ist?
Puh, nicht so einfach zu beantworten, auch eine Frage, die ich ganz häufig kriege. Erstens, die Dosis macht bei allen Dingen das Gift. Das heißt, ich kann tatsächlich, du hast ja jetzt auch in deinem Beispiel angedeutet, völlig übertreiben und überdosieren mit Sport als Ausgleich. Natürlich, wenn ich alles tracke, wenn ich alles aufzeichne, hochlade, dann wird es zur Besessenheit. Als ehemaliger Leistungssportler weiß ich das. Ich habe das auch erlebt. Ich habe irgendwann einmal vor ganz vielen Jahren, es ist viele Jahre her, wo ich noch aktiv war, also auch an Rennen teilgenommen habe, Fahrradfahrer war ich da, Amateurradfahrer, das Training abgebrochen, weil die Batterie leer war von meinem Gerät. Das muss man sich vorstellen, wie psychopathologisch auffällig die Abhängigkeit wird. Also das ist klar, das ist eine Überdosierung. So, umgekehrt aber, sich nicht auch mit den modernen Methoden der Motivation auseinanderzusetzen, muss ja auch nicht sein. Das kann ja durchaus eine Bereicherung sein. Also so ein Schrittezähler, meine Frau und ich, wir machen das. Wenn wir so gehen, wir schauen, wie viel haben wir so. Ist manchmal recht lustig, weil dann sehen wir nämlich, wie entsetzlich wenig wir uns manchmal im Alltag bewegen. Ist oft nicht schlecht, ist eine kleine Ermahnung. Also die Dosis macht das Gift. Alles andere, was man erwähnen kann, gilt. Wenn ich das Gegenteil von Performance anstrebe, was ist das Gegenteil? Ich verwende immer mein eigenes Kunstwort, No-Formance. Das ist der Zustand der No-Formance, wo mir eigentlich alles egal ist. Wie wir in Österreich sagen, da mir ist jetzt alles Wurscht-Modus. Das ist Me-Time, das ist meine Zeit, das geht kein was an, was ich da mache. Ich gehe im Wald spazieren, ich mache eine Meditation, Yoga, Tai Chi, Qigong, um was aus dem Fernöstlichen zu erwähnen, oder eben jegliche Form von körperlicher Aktivität. Ja, nachweislich funktioniert der Wald besonders gut, das Meer, der Berg, durch den Weitblick, durch diesen Schutz im Wald. Da gibt es viele Argumente, das sparen wir jetzt alles, wird die Antwort viel zu kompliziert machen. Alles und vor allem jetzt im Beruf, wo es sehr laut ist, da würde ich eher empfehlen, jetzt um noch was zu ergänzen, was ich auch oft gefragt werde, bitte kein Podcast während dem Waldspaziergang. So interessant auch dieser Podcast ist, nicht das vermischen. Das kann ich manchmal machen, warum auch nicht, bitte ist ja wieder nur die Dosisfrage, aber manchmal braucht das Gehirn diese Ruhe, die Waschmaschine, die du erwähnt hast, aber ich nehme nicht an, dass du die dort mit AC/DC, sehr super, ja, zudröhnen wirst, wenn du dort irgendwo laufst.
Ja, ich höre schon ganz gern Musik, wenn ich laufe. Nicht immer. Kommt darauf an, in welcher Stimmung ich bin. Aber ich verstehe schon, was du sagen willst. Natürlich, wenn ich in den Wald gehe, um die Ruhe zu genießen, mir dann aber in den Kopfhörern entweder einen Podcast anhöre oder Musik höre, dann ist natürlich die Ruhe, hat eine andere Qualität, als wenn ich einfach den Vögeln zuhöre oder den Waldgeräuschen lausche.
Ich darf es präzisieren, weil wenn da jetzt jemand zuhört und genau zuhört und sehr kritisch ist, könnte er sagen, naja, ob das ein Vogel ist oder AC/DC. Gut, es macht ein bisschen mehr Lärm, AC/DC, aber mein Gott, ja, wo ist der Unterschied? Das Hirn nimmt Daten auf. Großer Unterschied. Und zwar macht unser Gehirn im Wald, wenn es nicht berieselt wird über die Kopfhörer und ich tatsächlich zuhöre, quasi den Speicher auf. Wir werden viel detaillierter und offener in der Wahrnehmung. Wir bemerken wieder mehr Details. Ich stehe oft vor Menschen, wo eines ganz offensichtlich ist, was durch wissenschaftliche Daten belegbar ist. Zuhören, nur ist das ein Beispiel. Geht gar nicht mehr. Das heißt, viele Menschen können gar nicht mehr zuhören. Die würden auch den Podcast, den sie sich gerade anhören, nie in Echtgeschwindigkeit mehr anhören. Das macht das Umfeld meiner Tochter übrigens überhaupt nicht mehr. Die Minimum-Abspulgeschwindigkeit 1,5-fach, meistens sogar 2-fache Abspulgeschwindigkeit. Das Gleiche machen sie bei YouTube-Videos und so weiter. Und dann gehen sie in den Wald. Na klar, sehe ich dort nichts mehr. Rieche kaum noch etwas. Überhöre den Vogel. Jetzt kann man sagen, ja, es interessiert mich eh nicht. Doch. Weil wir viele Details benötigen, vor allem wenn man pädagogisch aktiv ist. Ich muss ja diese zwischenmenschlichen Spannungen, Dinge, die Details wahrnehmen können. Wenn ich jetzt überspitzig so ein bisschen aufmerksamkeitsgestört bin als Lehrer oder Lehrerin, dann wird der Job nicht einfacher. Und daran muss man arbeiten. Und das wäre ein Beitrag, dass man also sagt, okay, jetzt habe ich schon so einen Job. Dann brauche ich aber nicht nur diesen allgemein gehaltenen Ausdruck Ausgleich in der Freizeit, sondern ich brauche was ganz Spezielles, damit das als Ausgleich für mein Gehirn überhaupt wirksam wird. Und das ist nicht nur die Ruhe, sondern die Offenheit für Details. Ja, dann bücke ich mich halt einmal und schnuppere wieder irgendwo einmal an irgendwas im Wald. Oder ich lasse einfach die Gedanken schweifen. Im Grunde genommen wissenschaftlich erklärt, damit es nicht nur so wie eine Plauderstunde da jetzt wirkt, wechsle ich vom Executive Control Mode, also exekutiv ausführenden Modus, der die Daten aufnimmt, so wie der, der jetzt halt aktiv ist, über die Aktivierung des sogenannten Salienznetzwerks, das entscheidet, was machen wir jetzt, hören wir weiter zu oder gehen wir in die Introspektion, grübeln wir, denken wir nach, was machen wir, sortieren die Gedanken neu ins Tagträumer-Netzwerk oder ein bisschen auf gescheiter formuliert ins Default Mode Network. Also drei Netzwerke. Und ein Netzwerk, das Salienznetzwerk, ist wie der Kippschalter, das umschaltet von ich höre jetzt jemanden zu ich lasse jetzt los. Und dieses Netzwerk kann man zum Beispiel nachweislich über Meditation lernen. Das könnte auch ein Tipp sein, gerade in diesem so lauten, hektischen Umfeld der Pädagogik. Das wäre nicht schlecht. Das kann man über YouTube machen, über irgendein Tutorial einmal lernen oder einen Kurs besuchen. Das ist schon ein gutes Werkzeug, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man halt jetzt nicht zum Laufen und einem Waldspaziergang neigt.
Aber was ich so raushöre, ist egal, was man macht und was einem gut tut, man muss es irgendwie versuchen, bewusst zu machen, weil von selbst passiert das ja nicht, weil automatisch reagieren wir ja oft anders. Also wenn ich jetzt gerade 2 Minuten Zeit habe, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Handy zücke und schaue, ob ein neues E-Mail gekommen ist, ist leider sehr, sehr groß. Das heißt, wenn ich jetzt über Mikropausen spreche, dann muss ich die bewusst irgendwie versuchen, in meinen Alltag einzubauen und zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir wirklich mal 5 Minuten Zeit, schaue beim Fenster raus, versuche einfach Umfeldgeräusche zu hören, bin nicht am Handy, scrolle nicht. Aber man muss in sich reinhören und man muss sich ja bewusst in diesen Zustand der No-Formance, hast du gesagt, versetzen. Das heißt, man muss bewusst mit seiner Zeit umgehen und man muss spüren, wann der Stress zu viel wird und man muss Strategien entwickeln, die für einen funktioniert, dass man da auch wieder rauskommt, oder?
Absolut. Genauso funktioniert das. Klingt ja fast wie ein Gemeinplatz, wie eine No-Nah-Geschichte ist es überhaupt nicht, sondern man muss sich vorstellen, es reicht, das haben wir uns einmal in einer Studie angesehen, wenn das Handy oder das Tablet nur in der Nähe liegt und ich sehe, selbst wenn es im Flugmodus wäre oder beide Geräte im Flugmodus wären, sehen wir immer wieder kurz hin. Das heißt, ein Teil meiner unterbewussten Aufmerksamkeit ist auf die Geräte gerichtet. Der Neugiertrieb, der Angsttrieb, der steuert mein Unterbewusstes. Das heißt, es wäre wirklich richtig, von den Rahmenbedingungen eine Pause nicht nur zu planen, weil sonst passiert sowieso nicht, sondern tatsächlich auch die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass es möglich ist. Und das heißt, wegräumen, gar nicht mitnehmen. Ich gehe in den Garten raus oder einmal um den Häuserblock oder in den Schulhof, aber ich habe nichts mit, nichts eingesteckt. Weil sonst ist die Gefahr extrem groß, dass man ständig kurz reinschaut. Ne? Weil das kennt wahrscheinlich jeder oder jede, der sich das jetzt anhört, wie sehr es uns zu den Geräten zieht. Also da sparen wir jetzt die Studien zu zitieren, wie absurd es ist, wie Menschen sich im Umgang mit den digitalen Medien verhalten.
Aber es sind ja zum Teil sehr, sehr, in der Theorie sehr, sehr einfache Dinge, die du sagst, weil ich meine, könnte man selbst auch auf die Idee kommen, aber jetzt ist mir bewusst zu sagen, ich gehe jetzt eine halbe Stunde spazieren und ich lasse bewusst das Handy zu Hause, macht schon einen Unterschied, weil ich kann gar nicht, also ich kann nicht mal, wenn ich möchte, dann meine E-Mails checken. Und das ist ja ein kleiner Kniff, der aber eine große Wirkung entfalten könnte. Gibt es so Dinge im Alltag, die Stressfaktoren sind, die wir unterschätzen? Also beim Handy waren wir jetzt schon ganz oft, das ist, glaube ich, naheliegend. Gibt es andere Stressfaktoren, die wir unterschätzen, die aber eine große Wirkung haben und die man vielleicht auch vermeiden kann im Alltag?
Was wir mal uns angesehen haben, das ist auch ganz spannend, das ist jetzt sicher schon 15 Jahre her, wir haben Menschen mit Elektroden verkabelt, EKG, und haben einmal über 24 Stunden unsere Stressprofile im vegetativen Nervensystem angesehen, genau mit der Fragestellung, nicht? Was gibt's denn so für Stressoren? Ist es ein Meeting? Da waren keine Lehrerinnen und Lehrer dabei, das war halt in der Industrie. Und da haben wir uns das angesehen und haben festgestellt, dass der größte Stressor die Fahrt in die Arbeit und von der Arbeit nach Hause war, in Ballungsräumen, muss man jetzt einschränken. Das ist unglaublich. Also wenn man so in Wien, vor allem haben wir einige Wiener dort auch untersucht, haben auch in Deutschland uns ein paar Freiwillige geschnappt und das gemacht. Das ist die Fahrt in die Arbeit, das Gedränge. Dann nach Hause noch und schnell in den Supermarkt, dann schreien wir eine zweite Kasse, dann sind wir ungeduldig, drängen uns vor. Also das ist ein unglaublicher Druck der Bevölkerungsdichte an sich, den wir nicht unterschätzen dürfen, wenn wir damit halt nicht entspannt lernen umzugehen. Man sagt ja, also Akzeptanz von Unveränderbaren trainieren wir oft Führungskräfte. Das ist ja genauso absurd einfach. Du hast völlig recht. Diese Dinge sind an Banalitäten kaum zu überbieten, aber wenn man es nicht macht, ja, dann haben wir halt genau das Problem, vor dem wir heute stehen. Es wird gedrängelt auf der Autobahn, ihnen vorgefahren, eben irgendwo vorgedrängelt. Und das Gleiche haben wir dann auch die Ungeduld, das als allgemeiner Begriff, vom Privatleben bis ins Berufsleben. Wir haben es überall, ja, das Gedränge. Und das ist einer der größten Faktoren, wenn du mich das fragst, was müssen wir noch bedenken, nebst dem, woran alle halt denken, wenn es um jetzt eine pädagogische Aufgabe geht. Also es ist manchmal auch das, also auch das würde ich mal anschauen, wie bin ich da? Ist das für mich entspannend, nach Hause zu fahren? Das haben Gott sei Dank viele, die sagen, das brauche ich sogar zum Abschalten, diese kurze Distanz, weil sonst komme ich mit Wut und Ärger zu Hause im Vorzimmer an und ja, wie soll ich sagen, stülpe das quasi über Partner oder Partnerin, ja, mute das quasi anderen Menschen, auch den Kindern zu Hause dann zu, meine Laune. Ja, das geht, ist irgendwie auch nicht super, oder, im Sozialverhalten. Das haben ja Gott sei Dank viele, aber das könnte man ja auch üben, dass man sagt, das gehört noch zum Job, aber zum Runterkommen. Und das Gleiche gilt für die Reise in die Arbeit. Sich nicht dort reinzustressen. Ja, das geht halt oft nicht immer und manchmal ist es schwierig. Ich weiß schon, viele Diskussionen dazu geführt, aber es ist einer der großen Belastungsfaktoren. Und das Allerwichtigste darf ich natürlich nicht vergessen bei deiner Frage, wenn es um den Stress geht, den wir eventuell übersehen könnten. Das ist selbstverständlich alles aus dem Sozialen, Zwischenmenschlichen, Miteinander. Also jetzt sage ich einmal, ein Konflikt mit einer Kollegin oder einem Kollegen am Arbeitsplatz, selbstverständlich noch viel schlimmer privat zu Hause, irgendein Beziehungsthema, mit den Kindern zu Hause, Sorgen. Also da sind wir am allerempfindlichsten, weil wir dort den Kontrollverlust, ich bleibe jetzt bewusst bei dem allgemeinen Begriff, heute am stärksten spüren. Sicher, weil da sind wir ja am empfindlichsten. Logischerweise. Das heißt, diese Konflikte gehören einfach gelöst. Das ist eh klar. Das ist jetzt wieder so ein allgemeiner Platz, aber viele Konflikte lassen wir einfach schwelen und lösen die nicht auf. Und da bin ich wieder bei meiner Tochter, People-Pleaserin. Die hat natürlich damit ein großes Problem. Das könnte ihr schon passieren. Weil Spannungen wird es immer geben. Missverständnisse wird es immer geben. Die Frage ist, wie gut ist, und das ist vielleicht auch ein Begriff, den ich jetzt noch mit reinnehme, der mir jetzt in meinem Berufsleben momentan so wichtig erscheint, dass Lernen der Frustrationstoleranz. Und das ist eine Aufgabe, die Eltern haben, die wir persönlich auch für uns haben, die man aber auch als Lehrerin oder Lehrer hat und auch das weitergeben sollte. Weil ja, das ist ein Frustrationslernen, weil ich wollte Latein bestimmt nicht freiwillig lernen und Mathe auch nicht unbedingt, obwohl ich nicht so schlecht war in Mathe. Aber das ist halt das Problem der Elementarschulen, der Grundausbildung, da muss Kindern was zugemutet werden. Wir Älteren wissen das, das muten wir der Jugend zu, damit sie ein Rüstzeug haben. Punkt. Das ist halt so. Aber je besser man auch von zu Hause vorbereitet wird auf Frustrationstoleranz und nicht dann schon, jetzt überspitze ich es natürlich, dann mit Rechtsanwalt bewaffnet zum Elternsprechtag kommt, nicht? Weil mein Kind heute, man kennt das Problem, wenn man pädagogisch aktiv ist, dann ist das nicht die Welt, die auf die Kinder zukommt, nicht? Und das macht es auch für die Lehrerinnen und Lehrer schwierig. Also das ist ja wieder ein Riesenproblem, aber wir für uns können es einmal lernen, Frustrationstoleranz. Ja, es gibt halt Dinge, die müssen wir akzeptieren. Das ist, wie nennt man es auf Neudeutsch, part of the game. Das gehört halt einfach zu dem dazu, auch zu den Generationen, die jetzt leben. Ja? Dazu, dass man da halt vielleicht nicht ganz die Toleranz für Frust hat wie in der Nachkriegsgeneration, um noch irgendein Schlagwort da mit reinzunehmen. Also da unterscheiden sich die Generationen ja gewaltig.
Ich glaube, Frustrationstoleranz ist so eine Kompetenz, die einem tatsächlich das ein oder andere Mal durchs Leben hilft, weil sich über eine Situation zu ärgern, die man nicht verändern kann, bringt nichts. Sich über eine Situation zu ärgern, die man verändern kann, bringt auch nichts, weil dann sollte man es einfach verändern. Bernd, danke für diese extrem spannende Folge. Ich nehme für mich viel mit. Ich nehme vor allem mit, dass es manchmal so absurd einfach ist, aber wir müssen es halt trotzdem bewusst tun. Und wir müssen uns reinhören und lernen, was uns gut tut und uns dann auch die Zeit dafür nehmen, das in unserem Alltag einzuplanen. Danke fürs Dabeisein, danke für deine Zeit und die wertvollen Tipps und Tricks im Umgang mit Stress. Ich bin mir sicher, dass das für viele Lehrkräfte auch eine sehr lehrreiche Folge war. Danke dir.
Danke für die Einladung.
Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wir hören uns dann in 3 Wochen wieder mit der nächsten Folge hier bei Zeugnis Zukunft. Und bis dahin eine hoffentlich stressarme Zeit.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst Klett Verlags.